Ja, auch in der Ferienzeit einen gesegneten guten Morgen. Ihr habt heute nicht ausgeschlafen, sondern seid zum Gottesdienst gekommen. Habt vielleicht später noch Urlaub oder macht Urlaub auf Balkonien, so sagt man in der Stadt. Ich glaube hier vielleicht ab und an auch. Ja, ich habe euch 6 von 7 Ich-Bin-Worten Jesu vorgestellt. Und über das 7. Ich-Bin-Wort, ich bin der wahre Weinstock, hat am 27. April überraschend der Gastprediger Manfred Rath, oder auch bekannt als Manni, gepredigt. Von daher brauche ich das keine 3 Monate später nicht noch einmal machen. Wir befinden uns gerade in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, und das ist einhellige Meinung, in schwierigen Zeiten. Nicht wenige sagen, es geht mit unserem Land bergab. Es gibt wirklich viele schlechte Schlagzeilen. Und da will man schnell missmutig werden. Und ich glaube, das teile ich auch mit dem Helmut. Wir vermissen bei uns Christen ja immer wieder auch etwas die Freude, die Auferstehungsfreude. Und daher habe ich es aufs Herz bekommen, über den gesamten Philipperbrief eine Predigtreihe zu machen. Der Philipperbrief ist ein ganz besonderer Brief. Den hat Paulus im Gefängnis in Rom geschrieben. Wie uns auch Helmut vor 2 Wochen hat wissen lassen. Und Paulus' Situation war nicht gut. Er ist mit seinem möglichen Märtyrertod konfrontiert. Und trotzdem ist er voll Freude. Wow. Ratet mal, wie oft er in den 4 Kapiteln, es sind wirklich nur 4, er das Wort Freude benutzt. Einfach mal laut reinrufen. Eine Schätzung. 30 Mal. Oh, das ist viel. 30 Mal, das würde 7 bis 8 Mal pro Kapitel belauten. Ja. Also, ja, ziemlich genau halb so viel, aber es ist auch schon viel, gerade auch für die Situation als Gefangener im Gefängnis, 16 Mal. Also 4 Mal pro Kapitel könnte man so überschlagen, ja. Und das in einer solch extremen Situation. Ja. Gefangen, mitten in langen Prozessen, und wissend, dass höchstwahrscheinlich der Märtyrertod auf ihn wartet. Ist das nicht beeindruckend? Also man liest den Philipperbrief und man freut sich schon immer über die Freude da. Aber wenn man sich das nochmal vorstellt, in welchem Rahmen, in welchen schwierigsten Umständen der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, ja, dann ist das berührend. Und da bin ich mir sicher, dass wir alle davon noch etwas lernen können. Ich möchte gern vor Beginn der Predigt mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jeden Tag zu dir kommen dürfen. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist schon ein Grund zu großer Freude. Danke, Herr, dass du uns über alle Maßen liebst und deine Liebe nicht schwankend ist, mal an einem Tag da, am anderen nicht, sondern sie ist ganz beständig, unbeschreiblich groß, ganz unabhängig von unserer Leistung. Herr, das ist auch schon ein riesiger Grund zur Freude. Danke, dass wir dich als Freund und Retter haben und danke, dass wir uns darüber freuen dürfen. Und ich möchte bitten, dass du mich führst mit deinem guten Heiligen Geist, dass du mir deine Worte in den Mund legst und dass du unser Herz anrührst und dass dein Wort in unser Herzen fällt und da aufwächst und Frucht bringt und uns mit Freude beschenkt. Amen. Bevor ich uns den heutigen Predigttext aus Philipper 1, 1 bis 11 lese, möchte ich euch zum besseren Verständnis 3 Sätze zur Stadt Philippi sagen und euch in einer kurzen Vorgeschichte zügig skizzieren, was Paulus bis zum Schreiben seines Briefes bereits in dieser Stadt erlebt hat. Die Stadt Philippi war von König Philipp, dem Vater von Alexander dem Großen, in der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus als Residenz gegründet worden. Und durch ihre verkehrstechnisch günstige Lage, durch reiche Gold- und Silbermieten, blühte diese Stadt rasch auf. Und nachdem die Römer Mazedonien erobert haben, wurde Philippi eine Militärkolonie. Und auch nach der Eroberung Mazedoniens durch die Römer führte eine sehr wichtige Handelsstraße, die Via Egnatia, durch Philippi. Ich habe da euch ein Bild mit eingezeichnet. Also ihr seht diese rote Straße, ja, die auf der westlichen Seite Griechenlands von der Adria über ganz Griechenland nach Mazedonien, ja, bis nach Istanbul, bis, kann sagen, den Toren Asiens geht, also praktisch Europa mit Asien verbindet. Und in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte des Bildes, wenn ihr jetzt gute Augen habt, könnt ihr das sehen, da steht Philippi. Also diese Handelsstadt Ignatia, diese Handelsstraße Ignatia führt durch Philippi und sorgt dafür einen lebhaften Verkehr. Auch den Apostel Paulus hat der Heilige Geist mithilfe einer nächtlichen Erscheinung, eines Traums, über diese Straße und Stadt nach Mazedonien geführt. In Philippi angekommen, begegnet er Frauen an einer Gebetsstätte. Nicht in einer Synagoge, sondern am Fluss. Offensichtlich gab es noch keine 10 jüdischen Männer, um eine Synagoge zu gründen. Das ist bei den Juden die Voraussetzung. 10 Männer bilden eine Gemeinde. Vorher passiert da nichts. Sonst bleibt es eine Gebetsstätte, sonst treffen die sich eher so recht flexibel außerhalb einer Synagoge. Und da ist Paulus auf Lydia getroffen, die Purpurhändlerin. Und sie ist die erste Europäerin, die sich zu Jesus Christus bekehrt. Sie nimmt Paulus als Gast auf. Ja, und es vergeht nicht lange Zeit, da ist Paulus in Philippi auf der Straße und begegnet einer Frau mit einem Wahrsagegeist. Und mit der Hilfe Gottes befreit er sie von diesem Wahrsagegeist. Nachvollziehbarerweise sind nicht alle glücklich darüber, weil einige haben damit gute Geschäfte gemacht. Und die wiegeln das Volk, die Bevölkerung in Philippi auf. Und es kommt dazu, dass Paulus und Silas verhaftet werden, dass sie übelst geschlagen werden. Ja, Silas, deine Geschichte. Und dass sie ins Gefängnis geworfen werden. Und da passiert auch was ganz Krasses, was total Unerwartetes. Dort loben Paulus und Silas Gott. Sie preisen mit Liedern und Hymnen. Und Gott antwortet. Er antwortet mit einem Erdbeben. Das Gefängnis bricht zusammen. Aber wieder, das nächste Wunder folgt, also eins aufs andere. Die Insassen laufen nicht weg, wie man es natürlicherweise gemacht hat. Sie bleiben alle da. Und somit muss der Kerkermeister dafür nicht sterben, weil wenn man jemanden hat entlaufen lassen, dann war das normalerweise das Todesurteil für denjenigen. Und der Kerkermeister und seine Familie, sie bekehren sich. Sie bekehren sich zu Jesus Christus, werden getauft und sind wahrscheinlich einer der allerersten Gemeindemitglieder der Gemeinde in Philippi. Anschließend sind Paulus und Silas die Stadt wieder verlassen. Und dann vergeht ein bisschen Zeit, denn Paulus wird die Stadt Philippi erst bei der nächsten Missionsreise, bei der dritten, wieder besuchen können. Ja, er hat sie wieder besucht. Er hat vieles erlebt dort. Er hat Schreckliches erlebt. Und trotzdem war er besonders innig mit den Geschwistern in Philippi verbunden. Und jetzt in Rom im Gefängnis schreibt er inspiriert vom Heiligen Geist den Philippern. Wir lesen aus Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete. Und ich bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Soweit der Predigttext. Ich möchte ihn gern wie folgt gliedern. Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Erstens Begrüßung und Segen, die Verse 1 bis 2. Zweitens beständige Fürbitte in Dankbarkeit und Freude, Verse 3 bis 5. Drittens das Vertrauen auf Gottes Vollendung, Vers 6. Viertens innige Beziehung und Zuneigung zu den Philippern, die Verse 7 und 8. Und fünftens das Gebet für Wachstum in Liebe und Erkenntnis, die Verse 9 bis 11. Erstens, Begrüßung und Segen. Paulus schreibt, bezeugt von Timotheus den Philipperbrief an alle Heiligen, also an alle, die zu Gott gehören. Sprich, zu allen Christen in Philippi. Und sie tun das als Knechte Christi Jesu. Ja, als solche verstehen sie sich. Folglich stellen sie sich mit ihrer ganzen Zeit und Kraft ihrem Herrn völlig zur Verfügung. Ja, einzig und allein ihm. Und sie grüßen sie mit dem Segen Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist ein Segensgruß, der nicht nur eine Formel oder so ist. Sie sprechen das ganz bewusst, auch genau in der Reihenfolge. Schließlich ist wahrer Frieden abhängig von deiner persönlichen Antwort auf die Gnade Gottes. Seine unverdiente Barmherzigkeit und deren Ausmaß wird dir erst deutlich, wenn du erkennst, dass Jesus freiwillig zur Sühnung deiner Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha für dich, ja auch für die anderen, aber auch für dich gestorben ist. Gerettet wurden wir durch die Gnade. Und dadurch, ja genau dadurch, haben wir jetzt den himmlischen Shalom, ja seinen Frieden, den die Welt nicht kennt und nicht geben kann. Gottes Gnade geht deinem Frieden in ihm voraus. Und doch haben sowohl Gnade als auch Frieden ihren Ursprung in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus. Also in einfachen Worten gesagt, wenn du dich nach Friede sehnst, dann suche Gottes Gnade, dann suche Jesus. Tausch dich aus mit ihm, Leb in Beziehung mit ihm und du wirst merken, wie groß seine Gnade für dich ist und dass er alles gegeben hat. Ja, sogar sein einziges Leben hat er am Kreuz von Golgatha für dich dahin gegeben. Und wenn du weißt, dass er für deine Schuld und Sünde bezahlt hat, dann kommt Frieden ins Herz, weil dann weißt du, dann stehst du in Jesu Gerechtigkeit einmal vor den Toren des Himmels. Das schenkt Frieden in der sonstigen Unsicherheit dieser Welt. Zweitens, beständige Fürbitte in Dankbarkeit und Freude. Verse 3 bis 5. Im Gebet beten wir und bitten wir für viel. Häufig für uns und auch immer wieder für andere. Aber wie oft, beziehungsweise wie selten, danken wir Gott für andere Personen wie der Apostel Paulus? Also ich muss auch sagen, sollte ich einfach noch viel öfter machen. Viel zu oft nehme ich Dinge für zu selbstverständlich. Und vielleicht geht es dir auch so. Hast du denn den Herrn schon mal für deine Eltern, deine Geschwister, deine Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und Vorgesetzten gedankt? Also mir ist das aufgefallen, selbst in der engeren Familie habe ich das eigentlich noch nicht so wirklich immer gemacht. Ich war dankbar im Herzen, aber dass ich es ausgedrückt habe, so, Gott, ich möchte dir danken für meine Mama und für meinen Papa und dass sie mir den Glauben so weitergegeben haben. Ich habe das angenommen, ich war dankbar, ich habe auch immer wieder dankbar darüber berichtet, aber es Gott in einem Dankgebet zu sagen, das ist mir aufgefallen, das sollte ich mal machen. Und vielleicht geht es dir auch genau so oder ähnlich. Und nicht immer ist das einfach. Ja? Also nicht immer sind die Eltern so ganz einfach oder die Geschwister oder der Vorgesetzte. Trotzdem sind wir dazu aufgerufen, dankbar zu sein und ja, diesen Dank auch zum Ausdruck zu bringen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ja, es ist nicht immer leicht und wir machen es wahrscheinlich viel zu selten. Aber es gibt doch so viel Grund zu danken. Und verdient unser Gott nicht unseren Dank, unser Lob? Sind doch die Bekanntschaften, Freundschaften und Beziehungen ein Geschenk von ihm? Wir können überhaupt so froh sein, dass uns Gott zu Gesellschaftswesen gemacht hat. Ne? Also er hat ja Himmel und Erde in 6 Tagen geschaffen. Und am 6. Tag sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und dann schafft er die Frau aus der Seite des Mannes. Und das wird in allererster Linie auf Ehe bezogen, aber es geht auch ganz generell um Gemeinschaft. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat auch Gemeinschaft. Der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Heiligen Geist. Wir sind auch zur Gemeinschaft geschaffen. Paulus jedenfalls dankt den Herrn, so oft er an seine Glaubensgeschwister aus Philippi denkt. Es wird vielleicht einer sagen, klar, der wurde ja von ihnen auch unterstützt mit finanziellen Zuwendungen und Gebet. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, Paulus hätte es auch gemacht, wenn sie es nicht getan hätten. Und ja, Paulus hatte die Unterstützung, aber er hat auch sehr schwierige Zeiten in Philippi erlebt, wie ich es euch erzählt habe. Bei seinem ersten Aufenthalt lief es alles andere als rund. Da kam er mit Striemen und Narben davon und einem denkwürdigen Gefängnisaufenthalt. Ja, obwohl er an den ersten Aufenthalt manch schwierige Erinnerung hatte, erinnert sich Paulus an das Beste und vergibt mit Gottes Hilfe den Rest. Denn natürlich gab es auch in der Gemeinde von Philippi ein paar Probleme. Trotzdem betet Paulus mit Freuden für sie. Und manchmal fragt man sich, wie kann er das machen? Wir können auch an andere Gemeinden denken. Ja, da hat er auch ganz inbrünstig für sie gebetet, zum Beispiel für die Gemeinde in Korinth. Die hat ihm viel Kummer bereitet. Die Gemeinde in Galata, da, okay, da hat er ein bisschen einen anderen Ton angeschlagen. Aber sicherlich ja, hat er für sie auch gebetet. Und er hat sich sicherlich auch für die gefreut, die Jesus in dieser Gemeinde nachgefolgt sind. Und mir ist auch klar geworden, dass Freude nicht abhängig sein muss und nicht sein sollte von den Umständen um uns herum. Wir haben Geschwister, die leben in Ländern, da ist Verfolgung. Da ist es schwierig, den Glauben auszuleben. Sollten die keinen Grund mehr zur Freude haben wegen den schwierigen Umständen? Am besten ist, wenn die Freude von innen herauskommt. Ganz unabhängig von den Umständen um uns herum. Oder dass die Freude trotzdem Bestand hat. Weil sie eben nicht auf die Umstände basiert, sondern auf die Beziehung zu Jesus Christus. Schließlich ist die Freude am Herrn, die Freude an Jesus Christus, unsere Stärke. Amen. Amen. Ich habe eine Freundin in München und die ist eine ältere Dame und die ist schon fast blind oder man könnte eigentlich sagen, sie ist blind. Sie sieht nur noch so ein bisschen hell und dunkel, ein paar Schatten. Sie hatte auch mal eine größere Eiterwunde am Zeh. Ihr wurde der Zeh amputiert, der große. Und sie ist dann natürlich ganz wackelig auf den Beinen. Und wenn ich sie anrufe, sie zu ermutigen, ne, dann bin ich jedes Mal so erstaunt, wie dankbar und freudig sie ist. Und mir wird klar, das kann sie nicht aus ihren Umständen herausziehen, ja, weil sie ist so abhängig von der Pflegekraft, die täglich kommt, von den Leuten, die sie zum Gottesdienst bringen oder wieder zurück. Sie kann kaum mehr irgendetwas alleine machen. Aber sie kann beten. Und sie betet viel. Und sie gibt sich voll rein in ihre Beziehung zu Jesus Christus. Und ich merke, dass daraus ihre Freude kommt. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sie sagt mir dann auch immer wieder, ich habe mich entschieden, dass es mir gut geht. Ja, und das tut sie nicht aus ihrer Kraft heraus, sondern weil sie auf den Herrn blickt. Und ja, ich denke, das kann uns ein Vorbild sein. Wie oft lassen wir unsere Umstände, unser Gemüt bestimmen? Wie wichtig ist es doch, nicht auf die Schwierigkeiten und auf die Probleme zu schauen, sondern auf den Herrn Jesus. Und von ihm Freude zu bekommen, bei ihm Freude zu tanken. Jesus war auch voller Freude. Und so sollen wir auch voller Freude sein. Das besagt auch Johannes 15, Vers 11. Das sagt Jesus, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also Jesus wünscht sich, dass seine Freude in uns groß wird und so groß, dass sie vollkommen ist, dass sie uns ganz und gar erfüllt. Und das hat Paulus auch im Blick. Deshalb ruft er den Philippern in Philipper 4, Vers 4 zu, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst das euch mal zu Herzen gehen. Das läuft so runter, man kennt vielleicht den Vers. Aber vielleicht muss man mal zu seiner Seele sagen, freue dich in dem Herrn und was er für dich getan hat. Und ja, auf der Arbeitsstelle ist gerade schwierig und gesundheitlich geht es nicht so gut, aber ich will auf den Herrn schauen. Ich will mich auf ihn fokussieren. Er schenkt mir die Kraft, er trägt mich durch. Und das ist Grund zur Freude. Ja, und auch Paulus, er betet für die Philipper nicht aus lästiger Pflicht heraus, sondern in Dankbarkeit und Freude. Und ein zusätzlicher Grund für seinen Dank und seine Freude war ihre Teilnahme, also Gebet, finanzielle Unterstützung und einiges mehr, an seinem Vorantreiben des Evangeliums. Also er war in der Gemeinde in Philippi und wie gesagt, er hat sie ja gegründet. Er war ja noch da, als es noch gar keine Gemeinde gab, nur eine Gebetsstätte ja, am Fluss. Das kann man aber schon sagen, das sind schon die Anfänge der Gemeinde. Aber er hat sie dann auch wirklich gegründet. Die ist dann gewachsen mit den Bekehrungen und den Taufen. Und vom ersten Tag an haben sie ihn unterstützt, haben für ihn gebetet. Und da möchte ich mich auch hier an euch, ich möchte mich bedanken bei euch, denn ich weiß, dass einige mehr, dass viele auch für die Ältesten, die Diakone unserer Gemeinde und auch für mich beten. Ich weiß auch, dass mein Dienst gar nie so machen könnte, wenn ich nicht so starke Gebetsunterstützung habe. Und ich bin immer wieder überrascht, wie immer Leute sagen, ich bete für dich täglich. Und so, okay, wow. Und, ich weiß schon, ich könnte keinen Weg wie diesen gehen, wenn nicht Gott mich tragen würde und ihr unterstützt mit eurem Gebet. Und die Philipper haben das auch bei Paulus gemacht, und zwar vom allerersten Tag an bis zum Ende. Ja? Er hat den Brief geschrieben und auch bis zum Tod waren sie ihm treu und haben für ihn gebetet, haben ihn finanziell unterstützt. Da konnte man nicht einfach eine Banküberweisung machen, dann musste man einen Boten schicken, der dann durch halb Europa getourt ist und dann ein paar Silber- oder Goldstücke, Gold, so viel wird es wahrscheinlich gewesen sein, also etwas Geld abgegeben hat. Und damit Paulus ein bisschen Unterhalt hatte, ein bisschen Unterstützung und ja, sich Nahrungsmittel und dergleichen kaufen konnte. Ich möchte nochmal zu uns zurückkommen und uns zwei Fragen stellen. Wann und auch wie danken wir für Menschen in unserem Leben? Also wir beten oft für unsere Anliegen, auch bitten wir auch immer wieder für unsere Geschwister, denen es nicht gut geht, die krank sind, die unterwegs sind, aber danken wir auch für sie. Und wenn wir das tun, oder wenn wir das noch mehr tun wollen, erfüllt uns das dann auch mit Freude? Tun wir das in Freude? Lass uns das in Freude tun, wie uns das der Apostel Paulus vorlebt. Drittens, das Vertrauen auf Gottes Vollendung. Vers 6. Manchmal geht es uns in unserem Glaubensleben nicht gut. Es frustriert, wenn wir immer wieder an uns selbst scheitern. Dann immer wieder die Zweifel und auch die Angriffe des Feindes, gegen die wir kämpfen. Manchmal, hoffentlich eher selten, ist uns da auch mal zum Aufgeben zumute. Schon früher, aber spätestens dann, sollten wir Philipper 1, Vers 6 uns vor Augen halten, weil das so eine Ermutigung ist. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, also man kann sagen, ich habe ganz großes Vertrauen darin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, also durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch sein Wirken, erkennen wir Jesus Christus. Er beginnt sein Werk und wir dürfen ihm vertrauen. Er wird es auch vollenden. Gott hat sein Heilswerk in dir nicht nur begonnen, er wird auch für die Vollendung sorgen. Es wird nicht aus deiner Kraft heraus geschehen, sondern aus seiner Macht heraus. Hebräer 12, 1b bis 2a. Und lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist wichtig zu wissen, Christen sind auf dem Weg Jesus nach. Und sie werden ihm immer ein Stück ähnlicher. Manchmal fühlt es sich nicht ganz so an, da fühlt es sich an, wir gehen 3 Schritte nach vorne, 2 zurück. Aber ja, wir reifen im Glauben und in der Nachfolge. Wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir an seine Hand gehen, dann ja, geht der Reifeprozess voran. Unterschiedliche Geschwindigkeit, aber geht voran. Und daher lasst uns nicht auf die aktuelle Unvollkommenheit, sondern auf die zukünftige Potenziale fokussieren. Also wir sehen oft unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, wo wir immer wieder scheitern. Aber lasst uns doch sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Lasst uns doch erkennen, dass Jesus Christus uns seine Gerechtigkeit zuspricht und dass wir einmal ja, im Himmelreich auch ganz vollkommen, ohne Fleisch, ohne Zweifel, ohne Stürzen, sondern in großer Freude und in Gottes Herrlichkeit ja sehen dürfen, wie er das Werk, was er bei uns begonnen hat, zur Vollendung gebracht hat. Es ist nämlich der dreieinige Gott, der das in uns bewirkt. Und Jesus hat auch nicht auf das Unvollkommene geschaut, sondern er hat sich auf das Potenzial fokussiert. Er hat was anders gesehen, nicht die Schwächen und all die Probleme, sondern er hat gesehen, wen er aus diesen Personen machen kann. Ja, er hat doch Zöllner, den Oberzöllner Zachäus, wir haben das beim Sommerfest der Evangelischen Allianz gehört, er hat ihn zu einem Kind Gottes gemacht, zu einem Nachfolger Jesu Christi. Und er hat das mit einigen anderen Suchenden auch gemacht. Und auch bei den Jüngern hat er nicht auf die Fehler, auf ihre Ängstlichkeit und ihr ab und an Scheitern fokussiert, sondern er hat in ihnen schon die unter dem Heiligen Geist und Vollmacht ausgerufenen und befähigten Apostel gesehen. Obgleich sie das noch gar nicht wahrnehmen konnten, obwohl sie immer wieder bei den kleinsten Situationen Zweifel hatten, menschlich gedacht haben, wieder vergessen haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Aber wenn Jesus das Potenzial in Menschen sieht und nicht ihre Fehler, dann lass uns das auch tun. Wir sind ja auch alle in einem Reifungsprozess. Der Heilige Geist arbeitet bereits in uns und durch uns. Und er wird das Werk, das er bei uns begonnen hat, vollenden bis auf den Tag des Herrn, also bis Jesus wiederkommt, bis wir vor den Himmelstoren stehen. Und das wird dann natürlich für uns auch der Freudentag sein, weil wir dann zur Vollendung kommen, weil dann das Puzzle komplett ist, weil wir dann in die Arme unseres Schöpfers laufen und in seiner Gegenwart verewigt bleiben. Deshalb setzt deine Zuversicht und dein Vertrauen nicht auf dich, sondern auf den allmächtigen und treuen Herrn. Viertens, innige Beziehung und Zuneigung zu den Philippern, die Verse 7 bis 8. Paulus hatte die Philipper in seinem Herzen. Und der Hohepriester im Alten Testament trug die 12 Stämme, symbolisiert durch 12 Edelsteine in seinem Amulett. Das waren unterschiedliche Edelsteine verschiedenster Farben über seinem Priestergewand auf seinem Herzen. Und er tritt für sie vor dem Herrn ein und weiß sich mit ihnen ganz fest verbunden. Und der Apostel Paulus trägt die Philipper in seinem Herzen und auch immer mit sich. So werden sie sowohl bei Paulus leiden für Jesus, also im Gefängnis und dergleichen, als auch bei seiner Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums Mitteilhaber an der Gnade. Und nicht zuletzt auch wegen ihrer eifrigen Gebete und ihrer Unterstützung, materieller oder finanzieller Art. Ja, Gott beschenkt Paulus und die Philipper nicht nur bei der Verbreitung des Evangeliums, sondern auch im Gefängnis mit Gnade. Denn sie leiden für Jesus Christus und das ganz sicher nicht ohne ewige Belohnung. Ja, es geht den Philippern auch nicht gut damit, dass Paulus im Gefängnis ist. Sie leiden mit ihm, sie fühlen mit ihm. Und der Paulus macht das für Jesus. Und sie unterstützen ihn auch, um Jesus groß zu machen. Und das wird Gott mal groß belohnen. Und da möchte ich uns fragen, wie pflegen wir unsere Beziehungen in der Gemeinde? Wie drücken wir unsere Zuneigung aus? Durch Zuspruch, Ermutigung, Trost, Beistand oder Gebet? Auch die Missionare im Inland und Ausland können wir, wie die Philipper, durch Gebete und finanzielle Unterstützung herzen und wertschätzen. Ja, um auch da unsere Zuneigung, unsere Zugehörigkeit auszudrücken. Und dann werden wir auch Mitteilhaber, ja, Jesu Christi Gnade, ja, dass das Evangelium sich ausbreitet und wir auch daran einen Anteil haben. Ja, Paulus drückt seine Wertschätzung zu den Philippern in Form von Briefen aus. Das ist die Möglichkeit, die ihm noch geblieben ist im Gefängnis. Aber das macht er von Herzen und mit Freuden. Fünftens, das Gebet für Wachstum in Liebe und Erkenntnis. Die Verse 9 bis 11. Wodurch wächst die Liebe? Durch Erkenntnis und Wahrnehmung. Jesus erkennen und kennen ist beides notwendig, um Gott und Menschen immer mehr lieben zu können. Erst wenn ich erkenne, wie Jesus Christus mich liebt und was er in Liebe für mich getan hat, und wenn seine Liebe durch mich fließt, dann wird meine Liebe auch zu meinen Mitmenschen und natürlich auch zuallererst zu Gott ganz, ganz groß und immer größer. Also man kann sagen, deine Liebe wird immer größer, je tiefer deine Beziehung zu Gott wird. Und ich finde das schön, dass wir uns zu Jesus ausstrecken dürfen, dass er uns beschenkt mit seiner Liebe und dass wir dann auch wachsen in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu unseren Mitmenschen, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Verwandten und auch natürlich stärkt das auch unsere Beziehung, unsere Ehe, auch in der Liebe zu unserem Ehepartner, ganz klar. Und wir wissen, dass das Hauptziel unserer Nachfolge ist, dass wir in der Liebe wachsen. Die zwei größten Gebote sind, Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und ich möchte sagen, es ist einfach wichtig, dass wir auch für Erkenntnis beten, dass wir erkennen, was Jesus Christus für uns getan hat. Weil wenn wir das tun, dann erkennen wir, was wichtig ist, auf was es ankommt, was sein Wille für uns ist. Und wenn wir das tun, dann wachsen wir auch in Weisheit. Ich komme zum Schluss. Die Gebete des Apostel Paulus sind sehr spezifisch. Gebet ändert die Sache. Gebet verändert auch uns. Gebet, hält auch unser Herz in Ordnung. Du bringst alles zu Jesus und er vergibt dir und nimmt das Anstößige von dir und so kannst du unanstößig und tadellos vor ihm stehen. Und das Schöne ist, alles, was wir tun und alles, was
Gott in uns wirkt, das geschieht und das soll zu seiner Ehre, zu seinem Lobpreis geschehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. In außerordentlich großer Liebe, am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, Herr, dass wir so wichtig sind in deinen Augen. Wir danken dir, Herr, dass du das aus Freude heraus getan hast. Herr, du wünschst dir Gemeinschaft mit uns. Und Herr, ich möchte auch bitten, dass wir auf dich blicken, auf dich schauen und dass uns das mit Freude erfüllt. Herr, dass wir, nachdem wir auch sehen und erkennen, was du für uns getan hast, Herr, auch in Freude und Dankbarkeit, ja, im Gebet für unsere Geschwister einstehen, für unseren Nächsten und für unsere Arbeitskollegen und Vorgesetzten, Herr. Herr, du kannst es wirken, dass in uns die Freude ja noch immer größer wird. Hab Dank für deine Gnade. Amen.